Jede Minute geht im Regenwald durch Abholzung eine Fläche verloren, die etwa 30 Fußballfeldern entspricht. Das heißt, während ich hier meine Predigt halte, geht ungefähr eine Fläche von 900 Fußballfeldern unwiederbringlich verloren. Ist diese Welt noch zu retten? Jeden Tag sterben wahrscheinlich mehr als 100 Tier- und Pflanzenarten auf unserer Erde aus und sind unwiederbringlich verloren. Und dieses Aussterben von Arten ist ein ganz natürlicher Prozess. Das hat erstmal nichts mit Menschen zu tun, aber Forscher vermuten, dass der Faktor, den den Mensch dieses Aussterben beschleunigt, bei ca. 100 bis 10.000 liegt. Ist diese Welt noch zu retten? Nach Angaben der World Nuclear Association entstehen jedes Jahr 12.000 Tonnen hochradioaktive Abfälle. Insgesamt gibt es auf der Erde mittlerweile mehr als 1 Million Tonnen radioaktiver Abfälle, mit denen noch überhaupt nicht geklärt ist, wie wir sie entsorgen oder aufbereiten können und die noch ein paar Jahrtausende genauso giftig sein werden, wie sie es heute sind. Das Einzige, was man bisher damit machen kann, ist sie verbuddeln, sie versenken oder sie ins All schießen. Ist die Welt noch zu retten? Bei den großen Buschbränden in Australien 2019-2020 starben etwa 500 Menschen, knapp 6.000 Gebäude gingen in Flammen auf und etwa 1 Milliarde höherer Tiere ist dabei verendet. Gemacht waren die Brände sehr wahrscheinlich durch Menschenhand. Ist diese Welt noch zu retten? Jedes Jahr werden in Deutschland, Achtung, 763 Millionen Tiere in der Massentierhaltung getötet. Fische sind da noch nicht mit eingerechnet. Und das mit dem Ziel, dass das Fleisch für den Konsumenten immer günstiger wird und der Gewinn der Unternehmen maximiert wird. Die Tiere werden auf engstem Raum und in reizarmer Umgebung gehalten, in Käfigen, Ställen ohne Tageslicht, in Anbindehaltung, in kleinen Buchten oder Kastenständen. Ich habe zwei Bilder rausgesucht, die ich euch zeigen wollte. Ich habe mich dagegen entschieden. Das ist so widerlich, das möchte ich euch nicht antun. Und wenn man diese Bilder sieht, da kann man nur sagen, das ist unwürdig, was da passiert. Ist diese Welt noch zu retten? Besonders schön auch, 2018 wurden in Deutschland ca. 45.000 Tonnen an Pflanzenschutzmittel auf die Felder aufgebracht, mit dem Ziel, die Erträge zu steigern, beziehungsweise die Fehler im Bodenmanagement zu korrigieren und eben um mehr zu produzieren, weil ohne Wachstum ist alles nichts. Dabei werden enorme Kollateralschäden an diversen Ökosystemen billigend in Kauf genommen. Und das Coole ist, gleichzeitig wurden 2018 in der EU 88 Millionen Tonnen Lebensmittel vernichtet, weil sie nicht gebraucht wurden. Also wir hauen ganz viel Gift auf die Felder, damit mehr wächst, das wir dann wieder wegschmeißen können. Ist diese Welt noch zu retten? War das jetzt zu viel Tier und zu viel Umwelt? Wir können auch was über Menschen reden. Wisst ihr, unter welchen Bedingungen Arbeiterinnen in den Nähfabriken in Bangladesch arbeiten müssen, damit wir unsere T-Shirts für unter 10 Euro kaufen können? Arbeitstage von 12 bis 14 Stunden, keinerlei Arbeits- oder Brandschutz in den Fabriken. Sie werden extrem schlecht und nach vollkommen utopischen Produktionszielen bezahlt. Und es gibt keinerlei Arbeits- und sozialrechtliche Sicherheiten, wie zum Beispiel Arbeitsverträge, Krankenversicherung, Mutterschutz, Rente oder solche Sachen. Heute nennt man das globalisierte Arbeitswelt. Früher nannte man das Sklaverei. Ist diese Welt noch zu retten? Zumutung, weil sich ein klarer Standpunkt lohnt. Das ist der Titel unserer derzeitigen Predigtreihe, die heute zu Ende geht. Wir haben uns angeschaut, ob man der Bibel noch vertrauen kann, wer der Herr über Leben und Tod ist, ob alle Menschen in den Himmel kommen. Und heute geht es um eben diese Frage. Ist die Welt noch zu retten? Und es geht nicht darum, ob Jesus sein Erlösungswerk noch vollenden kann hier, denn das hat er vor 2000 Jahren auf Golgatha ein für alle Mal getan. Es geht vielmehr darum, ob wir als Menschen, genauer gesagt wir als Christen oder noch konkreter, wir als Christen der Christusgemeinde hier in Diesbeck unseren von Gott gegebenen Auftrag noch erfüllen können, diese Welt zu gestalten, zu bewahren, zu retten. Und ich vermute, dieses Mal wird es deutlich kontroverser als die letzten Male. Denn sowohl in der Frage nach der Autorität der Bibel oder Lebensethik oder der Frage nach dem Heil war ich mir sehr sicher, dass ich mit dem, was ich sage, die Meinung der Großteil meiner Hörerschaft erwische. Ja, wenn man so tickt, wie man so geprägt ist hier bei uns in der Gemeinde, konnten die meisten Leute dann nicken. Heute könnte das anders sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon innerlich jetzt die Augen verdreht habt bei meiner Einleitung. Tierwohl. Gegen Atomenergie. Ey, der Kerl denkt einfach zu kurz. Klimawandel, soziale Gerechtigkeit. Ja, das sind alles Themen und Themenfelder, die bei uns in der Bewegung keine oder keine große Rolle gespielt haben in den letzten Jahren. Und bei der sich damit auch keine Einheitsmeinung gebildet hat. Was wir als Christusgemeinde, was wir als evangelikale Christen da so denken. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Wir werden nachher sehen, dass diese Themen Gott am Herzen liegen und dass er uns dann einen Auftrag gegeben hat. Und jetzt haben wir, seine Kinder, diesen Auftrag nicht erfüllt. Und dann zuckt Gott eben nicht mit der Schulter und sagt, ach, schade eigentlich, aber dann lassen wir es halt. Nee, dann sucht sich Gott andere Menschen, andere Christen und auch Nicht-Christen, die diesen Auftrag zu ihrem Auftrag machen. Und so wurden diese Themen von anderen Gruppen besetzt. Von den großen Kirchen, von der linken Studentenszene, von den Esoterikern. Und das wiederum hat dazu geführt, dass wir uns noch weniger mit diesen Themen befassen. Denn das sind ja die Themen, die die doofen anderen, ja, also mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Bei uns, da geht es um die wirklich wichtigen Themen, ja, um Heil und Erlösung und sowas. Und so dämmert dieser Bereich, oder eigentlich muss ich sagen, diese Bereiche in unseren Gemeinden, bei Christen unserer Prägung oftmals so vor sich hin. Wird immer wieder mal neu entdeckt, meistens von einer jungen Generation, die da merkt, da ist irgendwas schief. Und die ältere Generation verdreht die Augen und denkt sich, oh, die Jungen wieder. Und ich denke, es ist mal Zeit, da einen klaren Standpunkt zu vertreten. Wie stehen wir zu diesen Fragen? Ist die Welt denn noch zu retten? Und wie jedes Mal in den letzten Wochen verrate ich euch meine Antwort am Anfang. Und diesmal ist sie etwas komplizierter. Sie lautet Jein. Nein, diese Welt ist nicht mehr zu retten. Wenn wir erwarten, dass wir hier den Himmel auf Erden schaffen, dass wir hier schon himmlische Zustände herstellen können, wenn wir uns nur ordentlich anstrengen. Ja, sie ist zu retten. Wenn wir diesen Auftrag ernst nehmen, den Gott uns gegeben hat, dann können wir diese Welt zum Besseren verändern. Also, es ist nicht ganz so einfach heute. Umso wichtiger ist das, was jetzt noch kommt. Und ich zeige euch mal wieder, wie ich heute vorgehen will. Als erstes schauen wir uns an, worum es eigentlich geht, welche Themenfelder bei dieser Frage gestreift werden und welche Fragen dahinter stehen. Im zweiten und wichtigsten Punkt möchte ich mir den theologischen Kern hinter diesen ganzen Fragen mit euch angucken. Und abschließend, ein bisschen konkreter wieder, mir den ein oder anderen Fall ansehen und vor allem, wie wir mit unserer Hilflosigkeit im Angesicht dieser großen Themen umgehen können. Wie immer, straffes Programm, wir legen los. Und wie schon in den ganzen letzten Wochen, kann man unter dieser großen Fragestellung ganz viele kleine Themen zusammenfassen. Das habe ich ja auch schon gemacht in meiner Einleitung und ihr merkt, die ganzen Themen kann ich hier nicht bearbeiten, die kann ich noch nicht mal anreißen eigentlich. Aber das Ziel meiner Predigt heute ist, dass ich euch zeige, welche Themen gehören hier überhaupt dazu. Was ist Gott überhaupt wichtig? Warum sind die gesellschaftlich relevant? Und dann möchte ich versuchen, euch Werkzeug an die Hand zu geben, euch Prinzipien aufzuzeigen, Grundlinien zu nennen, damit ihr selber in der Lage seid, diese Themen für euch zu durchdenken und zu gucken, okay, wie stehe ich jetzt dazu und wie handle ich da? Wie möchte Gott, dass ich da aktiv werde? Also, welche Themenfelder betrifft das heute? Meine Einleitung hat schon so ein paar Spuren gelegt. Es geht um Tierethik. Darum, wie wir mit unseren Mitgeschöpfen umgehen. Dürfen Christen Fleisch essen? Und wenn ja, welches? Wo ist Nutztierhaltung gut und erlaubt und wo geht es in Tierquälerei, Ausbeutung? Es geht um Umweltethik. Wie nutzen wir unsere Ressourcen und wie gewinnen wir sie? Ist es vertretbar, Atomenergie zu nutzen, wenn wir überhaupt nicht wissen, wohin mit dem Müll? Wie sieht's aus mit dem Raubbau an der Natur, den wir betreiben müssen, wenn wir in Deutschland unseren Lebensstandard aufrechterhalten wollen? Und dann spielt da noch die Bioethik rein, das Thema Gentechnik, Klonen. Wie weit darf der Mensch in die Schöpfung eingreifen? Damit ganz eng zusammen gehört dann auch die Arbeitsethik. Das Beispiel der Näherin in Bangladesch habe ich schon gebracht. Man darf sich gar nicht angucken, wie in Afrika Rohstoffe gewonnen werden für unsere Handys, für unsere Computer, für unsere ach so sauberen E-Autos. Oftmals Kinder, die da unter katastrophalen Zuständen arbeiten müssen. Was sagt die Bibel dazu? Können wir das dulden, weil es weit weg ist und es muss hier einer machen? Und wie sieht es mit sozialer Gerechtigkeit aus, mit Teilhabe, mit Fair Trade, mit Ökostandards und so weiter? Und ihr merkt, nicht ganz ohne Absicht, da sind so einige Kampfbegriffe dabei. Ja, die einen total wichtig sind und die anderen total nerven. Und das war jetzt nur eine kleine Auswahl. Man könnte durchaus noch weiterdenken und einiges an Querverbindungen rausarbeiten. Aber das reicht jetzt erstmal, so ein kleiner Eindruck, wie weit das Feld heute ist. Und die ganzen Themen, die ich jetzt genannt habe, haben, glaube ich, eine Sache gemeinsam. Sie können ganz viel Frust erzeugen. Denn vieles davon scheint außerhalb unseres Einflussbereiches zu liegen. Was soll ich denn gegen die Abholzung des Regenwaldes tun? Was kann ich für oder gegen Atomkraft machen? Wie ändert denn meine Entscheidung, wo ich Klamotten kaufe, die Situation der Arbeiterinnen in Asien? Gar nichts. Und das kann frustrieren. Und dazu führen, dass wir unsere Bemühungen sein lassen und in letzter Konsequenz dann aber Gott ungehorsam werden. Und darum möchte ich mir ansehen, wie wir dieser Hilflosigkeit umgehen können, denn es gibt gute Möglichkeiten, da was zu tun. Aber um da überhaupt sprach- und entscheidungsfähig zu werden, müssen wir uns anschauen, ob es in der Bibel ein Konzept darüber gibt, wie sich der Mensch zu all diesen Themen positionieren soll. Zur Arbeit, zur Schöpfung, zum Mitgeschöpfen. Und tatsächlich gibt es dieses Konzept. Genauer gesagt gibt es drei Konzepte. Und die finden wir alle ganz am Anfang der Bibel, unmittelbar nach der Schöpfung. Da setzt Gott diesen Rahmen. Und darum gucken wir uns heute mal nur diese ersten Kapitel an, unter diesen Aspekten. Es geht hier nicht darum, dass Gott sagt, also mit den Tieren geht ihr bitte so um, mit der Arbeit macht ihr das bitte folgendermaßen. Wenn ihr mal Atomkraftwerke gebaut habt, macht ihr bitte das. Gott hakt nicht alle möglichen und unmöglichen Themen ab, sondern er gibt uns Prinzipien, die wir dann auf jedes einzelne Thema anwenden müssen. Ihr merkt, es wird ganz schön anstrengend. Das erste Prinzip, das wir entdecken, ist, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild schafft. Das geschieht am sechsten Schöpfungstag. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Wir sind anders als die Tiere und die Pflanzen Gottes Ebenbilder. Jetzt müssen wir uns überlegen, was heißt es denn, ein Ebenbild Gottes zu sein? Das haben auch schon ganz viele Menschen gemacht und ich kann euch so die Quintessenz mal weitergeben. Für mich sind das zwei Faktoren. Das erste ist, wir sind als Ebenbilder zu Gott hin geschaffen, mit dem Ziel und der Fähigkeit, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist der Kern unserer Ebenbildlichkeit. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben, weil wir ihm ähnlich sind. Meine Tochter, 2 Jahre alt, liebt ihren Stoffelefanten. Über alles. Die nimmt den überall mit hin, die füttert den, die kuschelt mit dem und wenn der mal nicht da ist, dann ist großes Drama. Aber sie kann keine Gemeinschaft mit ihm haben, weil dieser Stoffelefant ein Stoffelefant ist und kein Ebenbild meiner Tochter. Menschen können nur mit Menschen echte Gemeinschaft haben und nicht mit Dingen. Und das ist ein Riesenunterschied. Darum hat Gott uns zu seinen Ebenbildern gemacht, dass wir echte Gemeinschaft mit ihm haben können. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Gar nichts. Aber das ist so wichtig, wenn man über Ebenbildlichkeit nachdenkt, dass ich das trotzdem erwähnen wollte. Der zweite Aspekt, der hat was mit dem Thema zu tun. Das Wort, was hier für Ebenbild verwendet wird, kann auch Statue heißen. Gott hat uns zu seinen Statuen gemacht. Und er greift damit eine Praxis auf, die damals bei Herrschern üblich war. Ein König, ein Herrscher in der damaligen Zeit hat Statuen von sich selbst in die Provinzen gestellt. Meistens an belebte Handelsstraßen, da wo die sich gekreuzt haben, wo viele Menschen vorbeigekommen sind, da hat er Statuen hingestellt. Und jeder, der vorbeigekommen ist, hat gesehen, oho, hier steht eine Statue vom König. Das heißt, dieses Gebiet, diese Provinz gehört diesem König. Hier gelten seine Regeln und hier werden seine Gesetze auch durchgesetzt. Ihr kennt es wahrscheinlich aus den Comics von Asterix und Obelix. Da haben die Römer immer so einen Stab dabei, wo oben SPQR draufsteht. Das heißt übersetzt dem Senat und Volke von Rom. Und wenn diese Standarte gehisst wurde, dann hieß das, hier an diesem Ort gilt das Gesetz und das Recht des Senates und des Volkes von Rom und nicht von irgendwelchen auf unbeugsamen Galliern in der Theorie. Ja? Also das war ein Ebenbild des Senates von Rom. Wenn diese Standarte gehisst wurde, war klar, hier regiert Rom. Und diese Gottesebenbildlichkeit des Menschen bedeutet genau das. Gott hat uns als Ebenbilder in seine Welt gestellt, damit jeder sieht, diese Welt gehört Gott. Hier gelten seine Regeln, hier herrscht er. Und neben diesen symbolischen Ebenbildern gab es in der Antike noch echte Ebenbilder, die Statthalter der Provinzen. Sie herrschten an des Kaisers Statt, daher das Wort Statthalter. Wenn die aufgetreten sind, dann war das, als würde der Kaiser selber auftreten. Und unsere Ebenbildlichkeit ist genauso zu verstehen. Wir sind Statthalter Gottes. Er hat uns in diese Welt gestellt, damit jeder sieht, dass diese Welt unter Gottes Herrschaftsanspruch steht. Aber wir sind nicht nur unbewegliche Statuen, sondern wir haben als Ebenbilder das Mandat, den Auftrag, seine Herrschaft durchzusetzen. Und zwar sollen wir herrschen für Gott, so wie er herrschen würde, in der Art und Weise. Und das klingt jetzt erstmal total nett, ne? Oh, wir sind Herrscher. Wer wäre nicht gerne Kaiser oder König und Herrscher und so? Aber dieser Zusatz, der macht es ein bisschen komplizierter. Wir sollen herrschen, wie Gott es tun würde. Und damit liegt die Latte doch relativ hoch. Es zu tun wie Gott, gerecht, gütig, aufopfern, das ist eine echte Herausforderung. Lest mal Matthäus 24 und 25 dazu, da erfährt man ganz gut, was Gott sich von seinen Knechten wünscht, denen er was anvertraut. So, wir haben also ein Mandat, einen Auftrag von Gott. Und der nächste Schritt ist jetzt, diese Herrschaft zu beschreiben. Jetzt könnte man sich das Alte Testament angucken, wie Gott sein Volk führt. Man könnte gucken, wie Gott seine Gemeinde leitet. Man könnte gucken, wie die Propheten damit umgehen. Alles total spannend. Ich konzentriere mich heute wirklich auf die Schöpfungsberichte. Da sind nämlich auch nochmal zwei Dinge da, die für uns als Ebenbilder heute wichtig sind. Den ersten Auftrag, den Gott uns gibt, um unsere Ebenbildlichkeit auszufüllen, findet sich zwei Verse später, 1. Mose 1, 28. Da heißt es, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, also zu Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, was auf Erden kriecht. Wir sollen uns untertan machen und herrschen. Und zwar über die Tiere, die Pflanzen sind hier noch nicht erwähnt, aber die Tierwelt sollen wir uns unterwerfen und über sie herrschen. Und wenn wir uns jetzt angucken, welche Worte die Bibel hier verwendet, dann kann einem als aufgeklärten Menschen schon ein bisschen anders werden. Untertan machen wird eigentlich immer als ein gewaltsamer Prozess beschrieben, das den anderen gegen seinen Willen zum Untertan macht. Gott setzt uns als Herrscher über die Tierwelt ein und die wollen das anscheinend gar nicht, dass wir über sie herrschen. Und wir sollen trotzdem gegen ihren Willen über sie herrschen. Und das zweite Wort, das hier verwendet wird, geht auch in diese Richtung. Herrschen beschreibt im Alten Testament fast immer die Herrschaft eines Königs, eines Fürsten oder auch von Gott über andere Menschen. Und einmal wird dieses Wort aber auch dafür gebraucht, dass man Trauben im Kelter zertritt. Jetzt auch nicht das Bild, was von Frieden und Sanftmut gerade zeugt. Ja? Auch dieses Herrschen ist eine klare Auftragsbeschreibung, dass man das auch jetzt nicht ganz freundlich machen kann und muss. Kein friedliches Bild. Und für unsere demokratischen, freiheitlich, friedliebenden geprägten Ohren klingt das erstmal befremdlich. Aber hier ist keine Tyrannenherrschaft gemeint. Ich finde es aber trotzdem hilfreich wahrzunehmen, dass Gott dem Menschen mit dieser Wortwahl durchaus Autorität und Macht gibt, seinen Herrschaftsanspruch auch wirklich durchzusetzen. Wir sollen die Erde in seinem Sinne regieren. Egal, ob die Schöpfung das erstmal will oder nicht. Nochmal, trotz der rüden Wortwahl, kein Terrorregime, bei dem der Mensch willkürlich machen kann, was er will. Im Gegenteil, er stellt uns in eine enorme Verantwortung, diese Welt so zu gestalten, dass sie sich in Gottes Sinne entwickeln kann. Und ja, das kann auch Handeln beinhalten, das herrisch wirkt. Aber es hat immer die Schöpfung im Blick. Und damit sind wir beim nächsten Auftrag, den Gott seinen Ebenbildern gibt. Ein paar Verse später im nächsten Kapitel finden wir den Auftrag, den Garten, den Gott geschaffen hat, zu bebauen und bewahren. 1. Mose 2, Vers 15 lesen wir: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das fällt uns jetzt leichter. Die sind deutlich weniger kriegerisch, diese Worte, die wir hier finden. Sie sind uns vertrauter. Die beziehen sich auf den gesamten Garten und manche Ausleger sagen jetzt, ja, beim Herrschen sind die Tiere gemeint und beim Bebauen und Bewahren die Pflanzen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Garten Eden ist ein Bild für die gesamte Schöpfung. Es ist alles hier gemeint. Und das setzt uns einen Rahmen, wie wir diesen Herrschaftsanspruch von eben auch zu verstehen haben. Zunächst lesen wir hier von Bebauen. Das kann auch bedeuten Knecht sein oder vor allem landwirtschaftliche Arbeit verrichten. Also mit der Hacke das Feld bebauen. Das ist dieses Wort, was da verwendet wird. Passt auch wunderbar in den Kontext des Gartens hier hinein. Aber dasselbe Wort wird auch verwendet für Gottesdienst feiern und Gott dienen. Und ach ja, ist ja nett, darf man bestimmt nicht zu viel reinlegen, aber es öffnet nochmal so einen kleinen Horizont. Und dieses Bebauen ist ein kreatives, ein schöpferisches Nutzen der vorhandenen Ressourcen. Es gilt, Lebensraum zu schaffen für alle Geschöpfe, diese Welt so zu gestalten, aktiv zu werden, anzupacken, dass es so aussieht, wie Gott sich das vorstellt. Und da merkt ihr schon, Hände in den Schoß legen, kann man machen, dann wird man aber nichts bebauen. Dann wird man nichts gestalten. Das kann ich nur, wenn ich aktiv werde. Und das Zweite ist hier das Bewahren. Dieses Gott beschreibt im Alten Testament das Bild vom Wächter und vom Hirten. Ja, das war eine ganz große Verantwortung. Der Hirte war verantwortlich für seine Schafe und musste aufpassen. Auch auf die doofen Schafe musste der aufpassen. Und der Wächter hatte eine Verantwortung für die Bewohner der Stadt, auf die er aufpassen musste. Wir haben die Verantwortung für das anvertraute Gut von Gott. Und das ist eine Form von Herrschaft. Ja, der Hirte war der Boss über die Schafe. Wenn der gesagt hat, da geht's nicht hin, dann hatte das Schaf nichts zu meckern. Dann musste das gehorchen. Und trotzdem war das eine positive Form des Herrschens. Das heißt nicht, dass man zum Beispiel keinen Wald fällen darf, um Platz zu gewinnen. Ja, weil der arme Baum, den darf ich ja nicht wehtun. Nee, ich soll gestalten, das ist in Ordnung. Aber die Frage ist die Intention und das Ziel von dem Ganzen, das Gestalterische. Dienen wir damit Gottes Geschöpfen? Und ich würde es ganz einfach runterbrechen folgendermaßen. Pass gut drauf auf. Gott hat uns seine Schöpfung anvertraut. Und unser Job ist es, gut drauf aufzupassen. So. Wir sind Gottes Ebenbilder und als Ebenbilder sollen wir herrschen, untertan machen, bewahren und bebauen. Ganz einfach, oder? Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das in unseren Alltag bringen. Das war jetzt ein hartes Brett, das war trockene Theorie, aber die war wichtig. Ihr merkt nämlich, wie bei den anderen Fragen, wenn es um Lebensethik ging, wenn es um andere Fragen ging, ein einfaches Ja oder Nein, schwarz oder weiß, funktioniert nicht. Die Zusammenhänge sind viel komplexer. Was machen wir jetzt also mit der Feststellung, dass wir herrschen, bewahren, bebauen, untertan machen sollen als Ebenbilder Gottes? Und ich möchte das zusammen mit einem Gefühl durchbuchstabieren mit euch, das sicher alle von uns kennen. Dieses Gefühl von, es bringt doch eh nichts. Klar ist es doof, dass diese Arbeiterinnen in Bangladesch ausgebeutet werden und die Kinder im Kongo unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen. Aber was kann ich denn daran hindern? Was kann ich denn da machen? Selbst wenn ich auf alles verzichte, was dort produziert wird, das verändert nichts. Kein einziges Kind muss da weniger arbeiten, nur weil ich auf etwas verzichte. Und ja, es passt bestimmt nicht zu dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, wenn wir als Industrienation dermaßen über unsere Verhältnisse leben, dass wir auf Kosten anderer Raubbauern unsere Natur nehmen müssen. Aber selbst wenn ich bin ein Teil dieses Systems, ich kann da auch nicht raus. Was bringt es denn? Und so könnte ich jetzt fast jedes Beispiel vom Anfang durchgehen. Vom abgeholzten Regenwald über die Klimaerwärmung bis hin zur Atomkraft und überall bin ich nur ein winzig kleines Rädchen und ich kann doch gar nichts ändern. Und das kann zu Frust führen. Und das kennt, glaube ich, jeder. Aber hier stehen zu bleiben und zu sagen, ist halt so, kann man nichts machen, das wäre fatal. Denn Gott hat eben die eben geschilderten Aufträge nicht ein paar wenigen politischen Führern gegeben, sondern jedem seiner Geschöpfe, jedem Christen, jedem seiner Kinder gilt dieser Auftrag Gottes. Und die Bibel kennt den Gedanken nicht, dass wir einfach sagen, oh, frustriert, ich strecke die Waffen, ich mache nichts, wenn Gott mir doch den Auftrag gegeben hat. Das kann nicht der Weg sein. Wenn wir unserem Herrn gehorsam sein wollen, dann muss es dann einen Weg geben, da aktiv zu werden. Dass wir das Ganze annehmen und anpacken. Und ich glaube, das geht in drei Schritten, die ich euch zum Abschluss jetzt noch vorstellen möchte. Das erste ist, dass wir unsere Hilflosigkeit und Frustration, dass es nicht dazu führen darf, dass wir anderen das Feld in diesen Themen überlassen. Keine Frage, egal wer sich für die Umwelt und die Schöpfung einsetzt, es ist super. Wer sich für andere Menschen einsetzt, hervorragend. Ist mir ganz egal, aus welcher Ecke der kommt. Aber warum sollten die Esoteriker dafür bekannt sein, sich um die Bewahrung der Schöpfung zu kümmern? Hallo, unser Herr hat die Welt erschaffen. Er hat uns den Auftrag gegeben, sie zu bewahren. Das sollte ein Merkenzeichen der Kinder Gottes sein, dass wir die sind, die es drauf haben, sich um die Schöpfung zu kümmern. Und warum sollten wir es den Humanisten überlassen, sich um die Rechte von Kindern, Frauen, Unterdrückten zu kümmern? Diese Menschen sind eben Bilder unseres Gottes und fallen damit voll in unser Aufgabengebiet. Unser Gott hat uns den Auftrag gegeben, jedem Menschen seine radikale Liebe zu zeigen. Und wir Christen sollten für tatkräftige Nächstenliebe bekannt sein und nicht dafür, uns in die Heiligkeit unserer Gemeindehäuser zurückzuziehen. Das zweite ist, wir müssen die großen Themen dieser Welt herunterbrechen auf unsere Größe. Ja, du kannst nicht nach Bangladesch reisen und die Frauen da befreien. Du kannst die Abholzung des Regenwaldes auch dann nicht verhindern, wenn du dich im Amazonas vor irgendeinen Bagger legst. Aber du kannst diese Anliegen, die dahinter stecken, auf deinen Kontext runterbrechen. Wo sind also Menschen hier unterdrückt, benachteiligt? Wo wird hier Raubbau mit der Natur begangen? Und ich bin mittendrin. Wo entdecke ich die großen globalen Themen in meinem Kontext wieder? In meinem Dorf, in meiner Nachbarschaft? Wo haben wir als Gemeinde es mit Nachhaltigkeit zu tun? Wo sind Menschen um uns herum einsam? Wo können wir uns gesellschaftlich einsetzen? Vielleicht nur auf der ganz kleinen, lokalen Ebene. Und trotzdem setzen wir den Herrschaftsanspruch Gottes hier durch. Ihr merkt, da muss man vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken. Das ist nichts, was so ganz einfach stimmig ist. Aber es geht, diese großen globalen Dinge auf uns herunterbrechen, wo wir das wiederfinden. Und der zweite Aspekt bei diesem Runterbrechen ist dann, dass wir auch bei den großen Themen den Mut haben müssen, den ersten kleinen Schritt zu gehen. Und damit sind wir beim letzten Punkt für heute. Es ändert sich doch eh nichts. Dieses Gefühl ist absolut fatal. Ich darf mal eine deutsche Band zitieren. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und ganz stimmt das nicht, darum möchte ich ergänzen, es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt und du nicht das tust, was du tun kannst. Ja, du wirst die Situation der Frauen in den Nähfabriken nicht ändern, wenn du nur noch faire Klamotten kaufst. Und du wirst auch die Massentierhaltung nicht ändern, wenn du nur noch Biofleisch vom Metzger kaufst. Aber du wirst dich verändern. Und die Menschen um dich herum, die auf einmal sehen, ey, der macht was anders. Warum macht er das anders? Warum denkt er so komisch? Und mittelfristig veränderst du damit die Welt. Jeder kleine Schritt lohnt sich. Es ist vollkommen egal, ob du was änderst oder nicht. Du nimmst durch dein bewusstes Handeln den Auftrag wahr, den Gott dir gegeben hat. Und Gott hat ihn dir nicht gegeben, damit du sofort Erträge siehst, sondern Gott hat ihn dir gegeben, damit du ihn befolgst. Einfach mal so, weil er es gesagt hat. Und viele kleine Schritte verändern sehr wohl was. Wenn du deine Gewohnheiten änderst, weil du Gott gehorsam sein willst, dann änderst du Kultur, du änderst Sichtweisen, du änderst Gewohnheiten. Und damit änderst du die Welt um dich herum, Schritt für Schritt. Aber das wird nur passieren, wenn wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, annehmen und diese Themen nicht wegschieben. Ich weiß, es war jetzt keine einfache und eingängige Predigt. Keine klaren Ansagen, keine deutlichen Handlungsanweisungen, kein schön abgegrenztes Thema. Aber es geht hier nicht anders. Und ich spiele dir jetzt den Ball zu. Uns als Gemeinde. Haben wir diese Prinzipien verstanden, mit denen Gott uns beauftragt hat? Verstehen wir seinen Herzschlag? Was sind die Themen, die uns bewegen sollten? Wie kannst du das in deinen Alltag runterbrechen? Was sind die ersten kleinen Schritte, die bei dir jetzt dran sind? Wenn die Fragen jetzt zu schnell gingen, guck nochmal ins Internet, guck auf diese Predigt bei YouTube in der Videobeschreibung darunter. Findest du die Gliederung der Predigt, Fragen zum Weiterdenken, alle verwendeten Bibelstellen, wenn du da nochmal weiter ackern möchtest. Den ersten Schritt zu gehen, das liegt bei dir. Du bist am Ball. Amen.